Wir haben gestern schon ein Geschenk von unseren Nachbarn bekommen. Und als ich es ausgepackt habe, habe ich sehr interessiert geschaut. Es waren ein paar Schnürsenkel mit LED-Beleuchtung, drei Farben. Ich bin immer interessiert, was es da für Geschenke gibt, was Leute sich einfallen lassen. Und ich staune auch über einen Saugroboter, den sich jemand selbst geschenkt hat, der im Dreieck saugen kann oder in der Raute, wo man drauf drückt. Und wenn man weggeht und zurückkommt, ist alles gesaugt. Ich bin aber auch auf einer anderen Ebene, erlebe ich Weihnachten. Ich bin zum Beispiel berührt, wenn ich diesen Astronaut sehe. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ihr wisst bestimmt, wie er heißt. Danke. Der von der Raumstation uns Weihnachtsgrüße schickt und der erzählt, wie er jeden Morgen, wenn er aufwacht, auf unsere Erde runterschaut, ist und berührt ist von dieser Tatsache, von diesem Wunder, was er da jeden Tag sieht. Aber ich staune an Weihnachten auch, wenn ich darüber nachdenke, was den Hirten passiert ist, dass ein Engel erschienen ist und dass es so hell war, dass sie erschraken vor diesem Engel. Also hier passiert scheinbar was, dass aus einer anderen Dimension etwas in unsere Dimension reinkommt. Und in dieser anderen Dimension, was sie da mitbringen, das ist so hell. Das, da, wo Gott ist, ist seine Herrlichkeit und das ist nur hell. Und das bringen sie mit. Und ich staune, wenn sich diese zwei Dimensionen kreuzen, was da passiert. Und dieser Engel, der zu den Hirten kam, was wir auch hier gesehen haben, danke auch an die Hirten, der sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und um diesen Satz geht es auch heute. Heute ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Heute ist Heiligabend und das ist so der Höhepunkt von dieser Weihnachtszeit. Auf diesen Abend haben wir schon lange gewartet und jetzt auf diese Weihnachtstage. Und früher konnte ich so mit Weihnachten gar nicht viel anfangen. Aber heute genieße ich das irgendwie so, diese warmen Winterabende. Am warmen Ofen sitzen, der Blick auf den mit Lichtern geschmückten Tannenbaum, der Geruch von Lebkuchen, gebrannten Mandeln, Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Auch Weihnachtslieder können irgendwie mein Herz berühren. Aber am liebsten schaue ich in Kinderaugen, die aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Zum einen, wenn sie die Geschenke sehen, zum anderen, wenn sie das Jesuskind in der Krippe sehen und die Hirten. Und wenn da ein bisschen Licht leuchtet, so dieses Glitzern in den Augen von Kindern, wenn sie Ochs und Esel dort sehen, auf Heu und Stroh, das Kind in der Futterkrippe, das ist für mich Weihnachten. Und genau um diese Futterkrippe geht es ja, wenn wir da reinschauen, sehen wir, da ist ja ein Baby geboren worden. Und ich weiß nicht, ob heute Leute da sind, die es schon mal miterlebt haben, die Geburt eines Babys. Und vor dieser Geburt ist aber so diese Nesttrieb setzt da bei den Frauen ein, es setzt eine unheimliche Energie frei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Da wird das Wohnzimmer geputzt, dann wird der Flur geputzt, das Bad geputzt, dann wird die Wickelkommode gerichtet, da wird eine Wärmelampe aufgehängt, das Auto wird geputzt, das Treppenhaus wird geputzt, da muss man endlich mal diesen Rollladen noch reparieren. Es wird alles so gemütlich wie möglich gemacht, weil das Baby kommt. Der Nestbautrieb setzt ein. Dann noch die Sofabezüge waschen, Kühlschrank sauber machen, Wickeltisch umstellen und dann das Ganze wieder andersrum und von vorne. Denn das Nest für das Baby, das will ja gut vorbereitet sein, das Baby kommt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es uns an Weihnachten eigentlich genauso geht. Das ist auch so eine Art Nestbautrieb, weil wir erwarten ja ein Baby. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann muss man unbedingt jetzt noch die Haustür reparieren, den Tannenbaum schmücken, die Krippe vom Speicher holen, das Wohnzimmer mal wieder durchputzen, das Rezept für die Weihnachtsgans googeln, die Geschenke verpacken, obwohl wir uns ja eigentlich nichts mehr schenken. Dann noch mit Tante Irmgard klären, ob sie Nachtisch mitbringt. Zweimal zum Edeka und im Aldi gibt es noch günstig Feldsalat. Am Montag nochmal zum Edeka, weil ich was vergessen habe. Bei der Arbeit soll auch noch alles fertig werden. Und außerdem noch die Frage, wo feiern wir eigentlich und wer kommt denn alles? Und jetzt kann es passieren, dass wir vergessen haben, um was es Weihnachten eigentlich geht. Und deswegen möchte ich euch heute nochmal mitnehmen, weil jetzt dürfte eigentlich so diese Entspannung sich einstellen. Vielleicht haben manche noch einen Truthahn im Ofen, ich weiß es nicht. Aber ihr dürft euch jetzt entspannen und ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Weihnachtsgeschichte. Wir gehen 2000 Jahre zurück. Kaiser Augustus, das Römische Reich, Israel, Jerusalem war unter den Römern. Und er hat ein Gebot erlassen, er möchte jetzt mal alle zählen. Und jeder sollte in seine Heimatstadt. Und weil Josef aus dem Stamme Davids kam, musste er nach Bethlehem, denn Bethlehem war die Stadt Davids. Und wie es so kam, Maria war schwanger, sie waren auch einige Zeit dort, aber sie haben keine Unterkunft gefunden. Und so heißt es, wurde das Kind in einer Krippe geboren. Jetzt haben Archäologen festgestellt, dass das eigentlich ganz normale Verhältnisse waren, weil die meisten Häuser in Palästina zu der Zeit Jesu waren Bauernhäuser, wo ganz hinten am Rand so ein Stall war. Und immer nachts hat man den Ochsen und den Esel reingeholt. Und Maria und Josef hatten wahrscheinlich auch noch einen Esel. Also geht man davon aus, dass Jesus zwar in dieser Futterkrippe gelegen hat, aber dass er in diesem Haus geboren wurde. Also eine Geburt, die an sich nichts Besonderes war und wie sie in Bethlehem wahrscheinlich täglich vorgekommen ist, weil die meisten Menschen in Bethlehem waren arm. Man geht ja zur Zeit Jesus auch vor so einem Verarmungsprozess aus und wenn man schon noch ein bisschen was hatte, hatte man auf jeden Fall eine Ochse und einen Esel. Das Besondere war nur, dass sie keine Wiege hatten, sondern das Kind in eine Krippe legten. Und jetzt passiert Folgendes. Und das macht erst die Geburt zu was Besonderem. Jetzt kommt ein Engel zu diesen Hirten. Und die Hirten, das waren auch keine besonderen Leute, das waren eigentlich so der Abschaum der Gesellschaft. Das waren so die, die in der Schule nicht aufgepasst haben. Das sagen wir auch manchmal so als Spaß auf dem Bau, so hättest du halt was in der Schule aufgepasst und hättest was rechts gelernt, dann müsstest du das nicht machen. Und so waren die Hirten, die konnten einfach nichts besser so, die waren einfache Leute, weil der Beruf des Hirten, das wollte keiner machen. Du musstest bei den Schafen liegen, du musstest die immer wieder pflegen, du hast nach Schafdreck gestunken und das Schlimmste war, als Hirte musstest du bereit sein, dein Leben zu geben, weil wenn wilde Tiere kamen, musstest du die Herde mit deinem Leben verteidigen. Ich weiß nicht, was heute ein vergleichbarer Beruf ist. Ohne jetzt was abzuwerten, vielleicht Müllabfuhr oder so, das stinkt man ja auch irgendwie, das ist vielleicht auch sowas, wo man so denkt, ah, Müllabfuhr, das will ich jetzt auch nicht gerade machen. Das stinkt ja auch irgendwie. Aber Gott sucht sich ganz bewusst Hirten aus und verkündet ihnen durch diesen Engel eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft ist ganz einfach, sodass sie jeder versteht und sodass sie sich schnell verbreiten kann. Und sie heißt, heute ist euch ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und der Engel sagt, das ist eine frohe Botschaft, fürchtet euch nicht. Heute ist euch ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was bedeuten denn diese Begriffe? Die haben wir vielleicht schon so oft gehört in einem Weihnachtsgottesdienst. Aber was bedeutet denn das? Jesus, Christus, der Herr, ein Retter. Können wir damit was anfangen? Und jetzt wird es eigentlich recht interessant, nämlich 700 Jahre schon vor der Geburt Jesu sind mehrere Propheten aufgetreten und die haben vorausgesagt, dass eines Tages ein Messias, ein König geboren wird. Und Micha hat sogar gesagt, dass er in Bethlehem geboren wird. Jesaja hat vorausgesagt, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Und Jesaja hat auch vorausgesagt, dass wenn dieser König kommt, dann wird er sein Königreich aufrichten und er wird herrschen in Recht und Gerechtigkeit. Und ich lese aus Jesaja 9, Vers 5. Das ist eine Prophetie. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Also wir sehen hier eine sehr starke Prophetie, dass ein König kommen wird. Und dieser König wird gesalbt sein. Gesalbt heißt ausgerüstet. Und er wird regieren und ein Reich aufrichten in Recht und Gerechtigkeit. In Daniel wird der Sohn des Menschen genannt und ihm wird Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, heißt es. Und alle Völker, Nationen und Sprachen werden ihm dienen. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet es eigentlich, dieser Gesalbte? Was ist denn das? Ein Gesalbter? In dem Alten Testament war es so, wenn jemand König wurde oder zu einem bestimmten Amt berufen, dann hat man so eine Art religiöse Salbung vorgenommen. Das heißt, man hat Olivenöl genommen und hat es der Person komplett über den Kopf geschüttet, bis es aus dem Bart runtertriefte. Und das war ein Zeichen, dass auf diesem Herrscher, auf diesem König eine Autorität liegt, die vom Geist Gottes kommt. Eine Autorität nicht von dieser irdischen Dimension, sondern von einer himmlischen Dimension. Und interessant ist jetzt, dass Jesus dieser Gesalbte ist, den Jesaja hier voraussagt. Und gesalbt heißt auf Hebräisch Maschach, was bedeutet Messias. Und auf Griechisch heißt es Salben, Krio, was bedeutet Christus. Das heißt, der Messias oder der Christus auf Griechisch bedeutet nichts anderes wie der Gesalbte. Und dieser Messias, der vorausgesagt wird, ist der Gesalbte, auf dem diese Salbung liegt. Die Salbung und die Autorität eines Königs. Und interessant ist natürlich jetzt hier zu beachten, dieser König kommt nicht so, wie ein römischer König eigentlich kommt, mit großem Heer und großem Pomp, so wie König der Herodes, Herodes zum Beispiel auf der Festung Antonia, die er in Jerusalem auf dem Tempelberg errichtet hat, mit seinen ganzen Soldaten und seinen Palästen. Der König kommt auch nicht in dieser anderen Festung, Masada, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo Herodes auf einem großen Tempelplateau sich mehrere Paläste und eine Mauer eingerichtet hat, Schwimmbäder, fließend Wasser, auch so ein Palast Richtung Norden, wo es schön kühl ist. So hat ein König residiert. Aber Jesus kommt nicht als dieser König, sondern er kommt als ein König in Demut. Und sein Palast und sein Kommen ist eine Krippe, nichts anderes. Er kommt total leer. Und so heißt es auch in einem Philipperbrief, dass Jesus sich total entleert, so wie man ein Glas Wasser ausschüttet und entleert. Er kommt und wird geboren in einem Stall zwischen Ochs und Esel. Aber die gute Nachricht ist, dieser König, der kommt und er richtet sein Reich auf und er bringt Gerechtigkeit und Frieden. Das heißt, die Botschaft von Weihnachten ist, wenn Jesus kommt, dann möchte er Gerechtigkeit, Recht und Frieden in euer Leben bringen. Und die Frage ist, ob wir diese Botschaft, die 2000 Jahre ist, ob wir das schaffen, das heute in unser Weihnachten zu transportieren, dass wir diesem Jesus Raum geben, damit er Frieden bringen kann in unsere Familien oder in unser Herz oder in unser Leben, damit er dort, wo Ungerechtigkeit ist, wieder Recht schaffen kann. Können wir das transportieren und kann das für uns heute relevant werden? Können wir das auch glauben, dass Jesus das kann? Also ich habe jetzt den Astronauten da gesehen, der auf die Erde schaut. Ich hatte leider nicht so die Ruhe. Ich musste nämlich noch eine Predigt schreiben. Aber was mich so beeindruckt hat, so diese Erzählung, wie er auf die Erde schaut, auf diese Erde runterschaut. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil. Ich habe gerade erklärt, was es bedeutet, dass Jesus der Gesalbte ist, also der Messias. Die Engel sagen ja, heute ist der Christus, der Messias, der Herr geboren. Jetzt komme ich zu diesem zweiten Wort, der Herr. Und jetzt stelle ich mir vor, diesen Astronauten, der auf die Erde schaut, dass Jesus in der gleichen Position war. Nämlich es heißt in der Schrift, dass Jesus schon gelebt hat, bevor diese Erde war. Dass der Heilige Geist, Jesus und Gott Vater schon zusammen dort waren. Und dass Jesus auf diese Erde geschaut hat und gemerkt hat, diese Erde, muss auf diese Erde kommen. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von den Ameisen, wo jemand versucht, den Ameisen zu helfen, aber sie können ihn nicht hören und nicht verstehen, erst dann, wenn er selber zur Ameise wird. Und Jesus war dort oben im Himmel und er hat gewusst, die Menschen brauchen meine Liebe und sie brauchen diese Erkenntnis von dem, wer ich bin. Und es gab nur eine Möglichkeit, er musste Mensch werden. Und jetzt habe ich einen sehr interessanten Vers gefunden in Hebräerbrief. Da geht es um das Wesen Gottes. Und es geht darum, dass Jesus ein Abdruck von diesem Wesen ist. Und das sind zwei sehr interessante Begriffe. Also Sprache ist ja manchmal wirklich relevant. Nicht immer, also zum Beispiel war ich neulich bei einem Kunden, Handwerker, ich arbeite noch als Handwerker, und da sagt die Frau, Mensch, jetzt kommen Sie erst heute. Ich habe gedacht, Sie kommen schon übergestern. Da muss ich schon kurz nachdenken. Übergestern ist, glaube ich, vorgestern. Also Sprache ist manchmal wichtig, aber in dem Fall war es nicht ganz so wichtig, dass es so deutlich ist. Meine Tochter, die hat auch so Sachen, das sagt sie neulich beim Kerzenanzünden. Jetzt tut sie die eine wieder auszünden, weil die hat sie jetzt gerade angezündet. Da versteht jeder, was gemeint ist. Aber dann gibt es manchmal auch, dass Sprache ganz wichtig ist, dass wir das genau sagen. Zum Beispiel Deutsch, da gibt es ja diesen Ausdruck, das Gleiche und dasselbe. Also wenn ich jetzt von dieser Kerze hier spreche und ich nehme die Kerze, dann nehme ich dieselbe Kerze, dann ist es dieselbe, also die. Wenn ich aber die gleiche Kerze nehme, das wäre die, das wäre die gleiche, dann nehme ich die. Also dasselbe und das Gleiche ist ganz wichtig. Wenn wir dasselbe sagen, meinen wir genau das. Und jetzt habe ich einen Vers gefunden in Hebräer, der sagt, dass Jesus das Abbild ist von Gottes Wesen. Und zwar steht da für die Profis, da steht der Charakter von der Substanz, die Prägung von der Substanz. Das versteht jetzt kein Mensch, aber ich erkläre euch das. Jesus heißt es da, ist wie wenn man so einen Stempel auf Wachs drückt, dann ist der Stempel das Wesen Gottes und Jesus ist der Abdruck. Also es ist dasselbe, es ist das Gleiche. Ich muss euch das anders erklären, ich erkläre es anders. Also es geht hier um das Wesen Gottes, ich habe jetzt eigentlich noch so einen Schlüssel mitgebracht, den wollte ich hier reintauchen, hier abdrücken. Das mache ich jetzt nicht, sonst verbrenne ich mir die Finger. Aber in dem Hebräerbrief heißt es, Jesus ist das Ebenbild des Wesens Gottes. Ihr müsst es nachlesen, Hebräer 1, Vers 3. Also er ist der Abdruck, Jesus ist der Abdruck von dem Wesen, Substanz heißt es da, oder Hypostasis, Gottes. Ich muss es noch anders erklären. Also meine Frau zum Beispiel, manche von euch sind ja auch verheiratet, Frau oder Mann. Meine Frau ist von ihrem Wesen her, das sage ich jetzt noch nicht, aber von ihrem Ausdruck zum Beispiel, ist sie sehr liebenswürdig und sie schenkt gerne. Das ist so ein Ausdruck. Aber das sagt noch nichts über ihr Wesen. Weil ihr Wesen, das kennt eigentlich niemand. Wir kennen nur so diesen Ausdruck. Dieses Wesen kenne ich schon ein bisschen besser, weil ich sehr viel Zeit mit ihr verbringen habe. Und in ihrem Wesen ist sie eher so eine ganz gutmütige und liebe, sehr, sehr liebe Frau. Das wisst ihr vielleicht nicht so gut. Ihr seht nur diesen Ausdruck, nämlich, dass sie gerne schenkt, dass sie gerne zuhört, dass sie eine Freundin ist. Ich sehe aber dieses Wesen. Und so war es bei Gott und bei Christus auch. Jesus Christus ist dieser Abdruck von diesem Wesen. Das heißt, wenn wir Jesus Christus sehen, dann sehen wir das Wesen Gottes. Wir sehen nicht, wie Gott handelt oder wie er spricht oder wie er redet, sondern wir sehen, wie Gott wirklich ist. Und wir sehen da einen demütigen Gott. Jesus ist demütig, denn er kommt auf diese Erde. Aber diese Demut ist nur ein Ausdruck, ist noch nicht das Wesen. Das Wesen Gottes ist, dass Gott ist die Liebe. Das ist das Wesen Gottes. Und in Jesus, heißt es jetzt in Hebräer, können wir das Wesen Gottes erkennen, was Liebe ist. Gott ist die Liebe, heißt es. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf diese Geburt schauen, dann sehen wir darin Gott und wir sehen, wie er wirklich ist. Und diese Liebe zeigt sich hier in der Demut, weil er bereit war, nicht wie ein König, ein Herrscher, groß und pompös zu kommen, sondern wie ein Baby, geboren in einer Krippe, bei den Hirten, die dann kommen, und in einfachsten Verhältnissen. Gott ist aber nicht nur die Liebe. Wenn ich nur von der Liebe erzähle, dann mache ich es euch zu leicht. Das passt natürlich gut in unsere Zeit und es fühlt sich gut an. Aber Gott hat auch noch einen anderen Charakter in seinem Wesen. Gott ist heilig. Und ich weiß nicht, ob er den Begriff versteht, was heilig ist. Deswegen habe ich nochmal von dem Propheten Jesaja was mitgebracht, der da sitzt und der eine Vision hat. Denn er sah einen sitzen auf dem Thron Gottes und er sah zwei Seraphim, zwei Engel, die ihr Antlitz verdeckten mit zwei Flügeln, die ihre Füße bedeckten mit zwei Flügeln und die mit zwei Flügeln flogen und die sich zuriefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll seiner Ehre. Und da war so eine Gegenwart Gottes, als Jesaja das sieht, dass die Schwellen bebten und dass diese Stimme, von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch von dieser Herrlichkeit Gottes. Jesaja hat hier eine kleine Vision, einen kleinen Blick in den Himmel. Und er sprach dann: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim, also einer der Engel, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mir mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an, sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt werde. Oder sei. In der Gegenwart Gottes wird hier beschrieben, kann nichts Unreines existieren. Ich weiß nicht, ob wir das verstanden haben, ob wir das heute noch verstehen, weil zu oft denken wir doch selber, dass wir gut sind und dass wir Götter sind. Aber wir können in der Gegenwart Gottes eigentlich nicht bestehen. Ich muss euch ein Beispiel geben. Licht, um die Engel herum war ja dieses Licht. Das war dieses Licht, was von dieser anderen Dimension kam. Und ihr müsst verstehen, da wo Licht ist, da ist keine Finsternis. Es geht überhaupt nicht. Also hier drin gibt es jetzt noch ein paar dunkle Ecken. Aber wenn hier das Licht scheint, gibt es hier keine Finsternis mehr. Wenn es Tag ist, gibt es keine Finsternis mehr. Und das ist so ein Bild für Gottes Heiligkeit. Wo Gottes Heiligkeit ist, kann nichts Unreines sein. Das funktioniert nicht. Es heißt nämlich, Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Das heißt, wenn da irgendwas Unreines ist, dann wird es gerade so wegverzehrt. Und das beschreibt Jesaja hier, dieses Bild, was er sieht und wie es sein Herz durchsticht, heißt es, von dieser Heiligkeit Gottes. Und wir denken aber, wir sind gute Menschen. Aber es haut irgendwie nicht hin. Warum brauchen wir dann Panzersperren auf Weihnachtsmärkten? Warum brauchen wir bewaffnete Polizisten am Eingang? Warum gibt es Streit und Bitterkeit und Unvergebenheit? Ja, das sind die anderen. In unseren Familien. Weil die Tatsache und eine Realität ist, wenn wir genau hinschauen, ist nicht, dass wir gut sind und dass wir Götter sind und dass Gott in uns wohnt, sondern dass wir es eigentlich nicht schaffen, an diesem Standard der Liebe gerecht zu werden, dass wir es nicht schaffen, diese Liebe zu leben, die wir uns eigentlich wünschen. Wir brauchen eine Liebe, die höher ist als unsere eigene Liebe. Versteht ihr das? Weil wir kriegen das irgendwie nicht hin. Und wir schaffen es aber auch nicht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil Gott heilig ist. Wir versuchen natürlich, unser Gewissen irgendwie zu betäuben oder wir versuchen mit guten Werken Gott zu gefallen, aber wir wissen eigentlich, dass wir so vor Gott nicht gerecht werden können. Und im Alten Testament haben sie das so gemacht, die sind einfach hingegangen, haben sich zwei Ziegenböcke ausgesucht, den einen haben sie geopfert für Sühne und so für die Schuld. Und zu dem anderen ist der Priester hingegangen und hat so all die schlechten Sachen auf den gelegt. Und hat so ausgesprochen, ja, Entschuldigung, wir haben das getan, das haben wir getan. Das hat er alles auf den Ziegenbock gelegt. Ihr kennt es ja, den Sündenbock. Und hat ihn in die Wüste geschickt. Vielleicht gibt es in eurer Firma auch einen Sündenbock, auf den man immer versucht, alles zu legen. Aber das ist nicht die Lösung. Sondern die Lösung, das war ja nie perfekt, das musste der Priester jedes Jahr tun. Die Lösung liegt irgendwo anders, sie liegt in Jesus Christus. Diese Rettung, und jetzt kommen wir zu diesem dritten Begriff, euer Heiland, euer Retter ist heute geboren. Diese Rettung finden wir nicht in uns selbst, sondern wir finden sie in Jesus Christus. Denn es heißt dann, dass er dieses Opfer gebracht hat. Aber wir müssen vielleicht noch was verstehen. Die ersten Christen haben die Geburt Jesu gar nicht gefeiert. Das war für sie gar nicht wichtig. Es kam erst im 3., 4. Jahrhundert, kam Weihnachten ins Spiel. Die ersten Christen haben nur die Auferstehung gefeiert. Und das Kreuz und die Kreuzigung und die Auferstehung, weil das gehört auch zu Weihnachten, dass dort am Kreuz Jesus zu diesem Sündenbock wird und dass er das, was du eigentlich tragen musst und das, was dich eigentlich treffen sollte, dieser Fluch, den trägt er dort am Kreuz. Und deswegen ist Weihnachten auch dieses Fest der Befreiung und des Lichts, weil Jesus dich frei macht. Und wenn er als König in dein Leben kommt und wenn er regieren darf in deinem Leben, dann kann dieses Opfer, was er da am Kreuz gebracht hat, dann wird es eine Realität in deinem Leben, weil dann wirst du freigesprochen von dem, von dieser Sünde. Und du kannst anfangen, in diese heilige Gegenwart Gottes zu treten, weil Jesus für dich das gemacht hat. So als Ersatz für dich, das konntest du selber nie machen. Du warst viel zu klein, du brauchtest etwas Höheres. Und es war ein perfektes Opfer. Und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass hier steht, dass da steht, Jesus war der Retter, der Heiland und der Herr. Und interessant ist, dass im Alten Testament ist dieses Wort für Herr, es heißt ja immer, und der Herr tat dies, der Herr schuf Himmel und Erde, der Herr tut dies. Da wird das Wort Kyrios gebraucht. Das taucht hunderte Male auf. Und die Engel, hier haben wir wieder ganz wichtig, dieses Wort, sagen ja zu den Hirten, heute ist euch der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Kyrios. Es war ganz wichtig, dass der dir dieses Opfer bringt, dass es Gott selbst ist in Jesus. Denn dieses Opfer musste perfekt sein und ohne Sünde. Und dieses Opfer, er musste als Mensch kommen, damit er unter diesem gleichen Fluch kommt wie wir und dass er uns befreien kann. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und darauf möchte ich zurückkommen, da steckt ja auch diese Liebe drin. Weihnachten ist das Fest der Liebe und stellt euch doch mal ein Weihnachten vor, wo wir uns inspirieren lassen von dieser Liebe, die Jesus ja bringt. Also es ist ja eine Liebe, die in Demut kommt. Demut heißt immer, ich suche nicht mein eigenes, ich erzähle jetzt nicht von mir heute Abend, sondern ich frage mal den anderen, wie geht's dir, und ich suche immer das, was dem anderen dient. Ich wünsche mir ein Weihnachten, wo wir uns heute mal inspirieren lassen von dieser Liebe, wo wir nicht unsere eigenen Interessen verfolgen. Weihnachten und die Liebe Jesu ist eine Liebe, die auch nicht bitter wird. Denn diese Liebe ist langmütig, freundlich, geduldig. Diese Liebe glaubt alles, sie hofft alles und erduldet alles. Und ich stelle mir Weihnachten als ein wunderschönes Fest vor, ein Fest, wo wir diesem Träger dieser Liebe in unserem Leben Raum gegeben. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachten. Amen. Amen.